Die Predigt heute habe ich mir ein Thema ausgesucht. Ich bin da schon länger mal drüber gestolpert, dass dieser Zuspruch, der oben drüber steht, über meiner Folie, Gnade euch und Friede, kommt auch etliche Male in der Bibel vor, wahrscheinlich sogar noch häufiger, als was ich heute in der Quizfrage erwarte. Im Prinzip jeder Brief, den der Paulus schreibt an die Gemeinde, beginnt er mit diesem Zuspruch. Er beginnt jeden Brief damit, dass er sagt, Gnade euch und Friede. Zum Beispiel den Römerbrief, den eröffnet er so, allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also wahrscheinlich hat man das auch schon ganz gut im Ohr, diesen Zuspruch. Aber der hat ja einen Grund, warum der Paulus das so eröffnet. Und vermutlich ist da irgendwas ganz Großartiges, Wichtiges dahinter versteckt. Und den möchten wir heute mal ein Stück weit nachspüren. Ich habe eine Struktur für meine Predigt. Ich habe gedacht, wir schauen erst einmal an, wenn es eben um Gnade geht und die Gnade den Gläubigen zugesprochen wird, dann muss derjenige, um den es geht, eben Gott, der Vater und Herrn Jesus Christus, die müssen Gnade haben, sonst könnten die ja nichts geben. Also es muss irgendwas damit zu tun haben, dass unser Gott, an den wir glauben, ein gnädiger Gott ist. Da wollen wir nachschauen im ersten Teil. Und im zweiten dann schauen, warum Paulus den Zuspruch jetzt direkt in die Gemeinde und so häufig und so wichtig in die Gemeinde hineinspricht. Also wie gesagt, der gnädige Gott, vom Vater Gott geht die Gnade aus. Demzufolge muss doch der Gott der Bibel ein gnädiger Gott sein. Ich habe mir die Herausforderung dann gestellt und gesagt, ich will im Alten Testament den gnädigen Gott finden. Es gibt einige wahrscheinlich unter uns, die Mühe damit haben, den gnädigen Gott durch die ganze Bibel hinweg zu finden. Aber Gott selber sagt von sich, ich bin unveränderlich. Ich bin der Ich Bin, sein Gottesname. Ich bin der, der ich schon immer war und ich ändere mich nicht. Und demzufolge muss der Gott des Alten Testaments auch schon der gnädige Gott sein. Unser Gott ist nicht schizophren, der ist nicht heute so und früher so und heute anders. Der ist schon immer der Gleiche. Er sagt ja von sich, Jahwe, mein Name, der Unveränderliche. Ich möchte euch vielleicht einmal ein paar Zeilen vorlesen aus einem Kommentar, den ich im Zuge der Beschäftigung mit dem Thema gefunden habe. Und er hat sich den gleichen Gedanken gestellt und hat auch gesagt, er will im Ersten Testament, das fand ich auch ganz nett, wie er das so schreibt, nicht so despektierlich das Alte und jetzt gibt es Neue, sondern er schreibt immer vom Ersten Testament, wenn er die hebräische Bibel meint. Und ich finde, er macht erstmal eine Definition. Gnade bedeutet Wohlwollen oder Gunst. Als theologischer Begriff bezeichnet er Gottes aktive, freie und absolut ungeschuldete Zuneigung dem Menschen gegenüber. Ich finde es eigentlich sehr einleuchtend und logisch, wenn wir davon ausgehen, dass Gott der Schöpfer aller Dinge und der Schöpfer von uns ist, dass er ein ganz großes persönliches Interesse hat, sich den Menschen zuzuneigen und denen ein großes Interesse hat, mit seinem Plan, warum er die Menschen geschaffen hat, in Beziehung zu treten und damit mit denen Beziehung zu bauen. Wie äußert sich die Gnade Gottes? Da schreibt er weiter. Das Erste Testament stellt im Ganzen ein einzigartiges und einziges Zeugnis der personalen Zuneigung Jahwes zu seinem Eigentumsvolk und zu dessen Angehörigen dar. Die Perspektive ist zuweilen auf die Schöpfung und die Menschheit ausgeweitet. Großes Interesse gilt der Errichtung einer dauerhaften gegenseitigen Beziehung, in welcher der ungeheure Abstand der beiden Seiten durch Liebe verringert wird. Wenn diese Beziehung als Bund bezeichnet wird, so steht doch nicht eine gegenseitige Verpflichtung im Vordergrund. Wenn Gott seine Weisungen kundgibt, die Tora, so ist das Bekundung seiner Fürsorge und nicht seiner Herrschsucht. Die biblischen Begriffe, die Gottes gnädiges Verhalten bezeichnen, die an mehreren Stellen eben unterschiedlich benannt werden in der Bibel, bedeuten verlässliche Güte, ungeschuldete Zuneigung, erbarmende Liebe, Freundlichkeit. Sie stehen oft im Zusammenhang mit Vergebung. Die der ganzen Menschheit geltende Verheißung meinen eine erlösende, alle Hoffnungen erfüllende Gemeinschaft mit Gott. Eben der umfassende Friede, der Shalom. Also der zweite Teil dieses Zuspruchs, Gnade euch und Friede. Soweit der Text. Ja, wie gesagt, mir ist auch schon länger der Gedanke der Wichtigkeit des Alten Testaments in mir. Und mir gefällt eine Bezeichnung für dieses Alte Testament, die da heißt, das Alte Testament ist das Bilderbuch der Gemeinde. Wir als Gemeinde kommen ja definitiv in dem Alten Testament noch nicht vor. Es geht weitgehend um das Eigentumsvolk Israel und das hat eben etliche Verheißungen im Sichtbaren. Israel hat schon immer eine Verheißung auf Land, auf Versorgung, auf Frieden und zukünftig aus Alter Testament-Sicht den Messias und noch zukünftiger in der Vollendung des Abrahamssegens, dass sie Segensträger für alle Nationen im Reich Gottes unter der Königsherrschaft Jesu sind. Das sind genau die Dinge, einige der Dinge, die dem Volk Israel zugeschrieben sind. Und weil es eben lauter sichtbare Dinge sind, haben wir im Anschauen auf das Volk und auf dessen Geschichte, haben wir immer so was Sichtbares, was Bildhaftes, wie eben dieses Bilderbuch, wenn man so eine Kinderbibel durchgeblättert hat. Solche Sachen sehen wir, wenn wir das Israel vor uns anschauen. Die erwählte Gemeinde hat nämlich alle Verheißungen im Verborgenen, im Glauben, im Unsichtbaren oder Bleibenden, im Geistlichen, im Himmel und was es sonst noch für Bezeichnungen gibt, die unsere Berufung ausmachen. Ich habe dann angeschaut, was sagen denn jetzt diese Autoren des Alten Testaments über den gnädigen Gott? Und da wird man jetzt irgendwie auch schon die ersten Verbindungen finden. Und der Herr, Jahwe selber, ging vor seinem Angesicht vorüber, das ist die Begegnung mit Mose, und er, Gott rief, ich wollte eigentlich noch eine Folie weiter. Ja, das war meine Struktur. Da sehen wir jetzt. Ja, also das sind die Stellen, die ich da dazu gefunden habe. Und der Herr sprach, und der Herr ging an seinem Angesicht vorüber und Gott selbst rief aus, Jahwe, Jahwe Gott, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. Das ist also der Refrain aus dem Lied. Und im zweiten Vers, den ich rausgesucht habe, spricht Gott zu Mose, so sollt ihr, er meint damit Aaron und seine Söhne, die Israeliten segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Also der Zuspruch im Segen, Gnade euch und Frieden. In den Klageliedern des Jeremias lesen wir, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf, sie ist neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue. Und weiter im Vers 31, denn der Herr verstößt nicht für immer, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte und Gnade. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Also es ist ihm es ist nicht sein eigentlicher Wille oder sein Spaß, dass er Menschen betrübt und Menschen mit Last und mit Gericht, da Gericht drüber gibt. Es ist praktisch ein Muss für ihn. Es ist in der logischen Konsequenz und es ist ein Teil seiner Gnade. Gerichte an Israel haben immer ein Ziel, einen Zweck, haben eine Zeit und haben ein Maß. So ist es ein Vorbild für alle Gerichte, wie wir das sehen. In den Psalmen haben wir auch einige Verse. Die Psalmbeter kennen Gott auch als den Gnädigen. Du Herr wirst dein Erbarmen nicht von mir zurückhalten. Deine Gnade und deine Treue werden beständig mich behüten. Und ein Psalm, der ja auch sehr bekannt ist, der Psalm 103, sind etliche Verse da drin. Ich habe nur den Vers 8 rausgezogen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und die Propheten, jeder von den Propheten hat irgendwo erkannt, unser Gott, den wir glauben, ist ein gnädiger Gott. Darum harrt der Herr darauf, dass er euch gnädig sei. Und darum macht er sich auf, dass er sich eurer erbarme. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn harren. Der Prophet Micha, er wird sich wieder über uns erbarmen und wird unsere Schuld niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Zacharia, und ich stärke das Haus Juda und rette das Haus Josef und lasse sie wieder in ihrem Land wohnen, denn ich habe Erbarmen mit ihnen und sie werden sein, als hätte ich sie nie verstoßen. Denn ich bin ein Herr, ihr Gott, ich erhöre sie. Der Prophet Nahum, der Herr ist geduldig und von großer Kraft, doch ungestraft lässt er niemanden. Wer kann vor seinem Zorn bestehen und wer kann vor seinem Grimm bleiben? Sein Zorn brennt wie Feuer und die Felsen zerspringen vor ihm. Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt, die auf ihn trauen. Der Prophet Nehemia, doch in deiner großen Erbarmungen hast du nicht ein Ende mit ihnen gemacht, du hast sie nicht verlassen, denn ein gnädiger und barmherziger Gott bist du. Und schließlich der Maleachi, und sie werden mir, spricht der Herr der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ich habe mich dann gefragt, woher kommen denn jetzt die Erfahrungen und die Schlüsse von den Autoren des Ersten Testaments, dass Gott ein Gott der Gnade ist. Wir kennen doch im Alten Testament Tod von vielen Menschen, von harten Wegführungen, von Zerstreuung. Wie kommt man dann zum Schluss? Der Gott, an den wir glauben, ist ein gnädiger Gott. Ich habe da zwei Beispiele mir ausgesucht. Das eine ist das Buch der Richter. Das schaffen wir jetzt nicht in Gänze. Aber das Buch der Richter hat praktisch von vorne bis hinten beschreibt es diesen gnädigen Gott. Man kann ja daraus sagen, es gibt dieses Richterprinzip, nach dem Gott dort agiert. Also es geht eigentlich immer gleich ab. Die Israeliten haben das Land eingenommen und es geht jetzt darum, einfach zu leben unter diesen Zusagen, die Gott ihnen gegeben hat. Land, Versorgung, Frieden und so weiter. Diese Reihe an Dingen, die Gott seinem Volk garantiert zusagt. Und dann geht es eben immer so in diesem Buch, also insgesamt 16 Mal, das Volk Israel wendet sich von ihrem Gott Yahweh ab und dient anderen Göttern, der umliegenden Völker meistens. In Richter 2 steht dazu, als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für das Volk Israel vollbracht hatte. Da taten die Israeliten Böses vor den Augen des Herrn und beteten Baal an. Sie verließen den Herrn, sie liefen anderen Göttern nach und beteten die Götter der Völker an, die um sie her lebten. Dann kommt immer der zweite Schritt. Gott wird zornig und hebt den Schutz um das Land auf und sie werden bedrängt, geplündert und kommen in Not. So steht es im Richter 2, Vers 14. Darum wurde der Herr zornig auf die Israeliten und er lieferte sie Räubern aus, die ihren Besitz stahlen. Er gab sie ihren Feinden ringsum preis, sodass sie sich nicht mehr gegen sie behaupten konnten. Jedes Mal, wenn die Israeliten in die Schlacht zogen, stellte sich der Herr gegen sie und ließ sie den Kampf verlieren, so wie er es ihnen geschworen hatte. Und das Volk war in großer Not. Das war immer der zweite Schritt in dieser Spirale. Dann kommt, das Volk schreit um Hilfe zu ihrem Gott. Gott erbarmt sich, setzt Richter ein zur Rettung. Mit deren Hilfe stellt er den von ihm geplanten Zustand wieder her. Im Vers 18 im Buch Richter, Kapitel 2. Immer, wenn der Herr einen Richter über Israel einsetzte, war er mit dem Richter und rettete das Volk vor seinen Feinden, solange der Richter lebte. denn der Herr hatte Mitleid und Gnade, sage ich dazu, mit seinem Volk, das schwer unter seinen Bedrängern und Unterdrückern stöhnte. Dann kommt der letzte Schritt. Nachdem der Richter gestorben war, wandte sich das Volk wieder von Gott ab. Und so geht diese Spirale 16 Mal in dem Buch der Richter. Aber was eigentlich übrig bleibt, ist doch, was für ein geduldiger und gnädiger Gott ist es, der allein in den 450 Jahren, um die das Buch der Richter, das Buch der Richter beschreibt, sich so präsentiert, dass er nicht wandelbar ist und sagt, nach dem 10. Mal habe ich jetzt endgültig die Nase voll, sondern dass er sogar 16 Mal, und wahrscheinlich wäre die Geschichte noch weitergegangen, wenn dann eine andere Zeit mit den Königen angebrochen wäre, die ja auch nicht viel besser wurde. Aber Jesaja stellt es dann irgendwann mal auf den Punkt und sagt, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Das war das sichtbare Handeln Gottes für die umliegenden Völker und Nationen. Eigentlich ein kleines Zeugnis von unserem Gott für alle Menschen, die von diesen Geschichten eben hören. Eigentlich auch nicht nachvollziehbar, wie dieses Volk Israel praktisch so handelt. Wenn wir später über die erwählten Kinder Gottes der Gemeinde kommen, wird man sehen, das hat sich gar nicht so viel unbedingt geändert. Ein zweites Beispiel aus dem Alten Testament, das ich auch schätze und sogar eigentlich liebe, ist die Geschichte von dem Achan. Steht ein Stück weiter vorne im Buch Josua. Im Kapitel 7 wird die ausführlich beschrieben. Ich will es bloß kurz erzählen. Es war im Nachgang an dieses Spektakel, als Gott mit der Landnahme begonnen hat und es die Stadt Jericho den Israeliten in die Hand gegeben hat. Mit der klaren Vorgabe, nehmt nichts weg von dem, was den Einwohnern gehört hat. Das ist gebannt für euch. Das ist ein Tabu für euch. Das ist deren Kultur, deren Göttern gewidmet. Lasst davon eure Finger. Ich möchte euch selber versorgen. Die Versorgung kommt von mir. Aber der Achan wird in die Situation geführt, dass er in Jericho an einen Schatz gerät. In irgendeinem Haus sieht er einen wertvollen Mantel und er sieht Materielles. Und er kann nicht widerstehen und nimmt es an sich, nimmt es mit und vergräbt es irgendwo unter seinem Zelt. Irgendwo hat er das versteckt. Und in der zweiten Stadt, in Ai, kommt es dann dazu, dass die Kundschafter rausgehen und sich anschauen und sagen, ja, 2.000-3.000 Männer genügen für die Einnahme von Ai. Gott macht es, Gott ist ja mit uns. Wir müssen hier nicht als ganzes Volk raufziehen. Erstmal ein guter Gedanke, aber der Kampf um Ai geht schief. Es werden 36 auf einmal erschlagen und das Volk Israel gerät in Panik. Sie machen den Rückzug und sie verzagen und Josua als Führer liegt auf dem Boden und betet zu Gott. Und Gott macht ihm klar, ich brauche euer ganzes Herz. Es kann nicht sein, dass ich euch praktisch, dass ihr in meinem Namen mit mir zusammen dieses unfassbare Aktion macht, diese Landnahme. Und ihr habt immer noch die Hälfte eures Herzens bei anderen Göttern oder beim Material oder sonst irgendwo. Ich brauche euch ganz. Und so kommt es eben dazu, dass das ausgelost wird und das Los fällt bis ins Letzte auf den Achan. Also vor dem ganzen Volk wird der Achan entlarvt als derjenige, der das Material hat. Und er sagt dann auch schon, wahrlich, ich habe mich versündigt an dem Herrn, dem Gott Israel. Das habe ich getan. Ich sah unter den Beute einen kostbaren Mantel aus Schinar aus 200 Schekel Silber und einige Stangen von Gold, 50 Schekel schwer. Danach gelüstete mich und ich nahm es. Und es war eben sein Bekenntnis auch schon, aber die Folge war eben tragisch. Er wurde dann in dem Land, in dem Tal Achor gesteinigt, er, seine ganze Familie. Das war jetzt nur eine Geschichte. Und wie steht es jetzt im Zusammenhang mit dem gnädigen Gott? Kurz überlegen. Warum ist es ein gnädiger Gott, von dem alle Propheten und alle und Mose selber und so weiter schreiben. Wird später noch von anderen eingeordnet, aber ich möchte schon mal sagen, Achan war stellvertretend in dieser Situation. Stellvertretend und als, ja, irgendwo als Opfer für das ganze Volk Israel. Als Josua die Schuld bekennt, sagt nämlich Gott zu ihm, darum können die Israel, sagt Gott eben im Urteil, nicht Achan hat gesündigt, sondern Israel hat sich versündigt. Achan war nur einer, ein Stellvertreter für das gesamte Volk. Die Gnade Gottes für sein Volk Israel ging auf Kosten von der Person, von dem Achan. Das fällt uns schon schwer, zu sagen, ja, in unserem normalen oder schnellen Gnädigkeits- oder Verständnis von Gnädig, von Gnade, ist es natürlich klar. Ich sehe da den Vers auch vor mir, den der Jesaja schreibt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt Gott, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also ich habe mir versucht, irgendwie zu verstehen bei diesen Geschichten, wie kann die aus Gottes Geschichte, aus Gottes Sicht und aus Gottes Gedanken eben aussehen. Und ich kann das ja nicht, aber vielleicht versuche ich es mal ansatzweise zu denken, wie einer, der außerhalb der Zeit steht und von dem alle Geschöpfe ewige Seelen sind, wie der das Leben auf der Erde hier bewertet. Und da hat es wahrscheinlich ein anderes Gewicht als aus unserer Sicht, aus der Sicht der Ameise, die eben so an ihrem Leben hängt und eben nur ihr Leben und ihr Umfeld vor Augen hat. Ich kann mir vorstellen, dass es aus einem größeren Zusammenhang doch zu einer anderen Bewertung kommen kann, dass der Achan ein Gnadenakt ist, den Gott an seinem Volk getan hat, um diese ganze Mission der Landnahme nicht zu gefährden. Weil ich denke, das war eben schon ein großes Vorbild und eine große Ermahnung an das gesamte Volk, eben da mit ganzem Herzen zu ihrem Gott zu stehen und die Landnahme zu vollziehen. Trotzdem bleibt irgendwie so ein schmerzhafter Teil, ein unangenehmer Teil, den die Gnade Gottes auch hat, übrig. Ja, die Ereignisse sind ja aber nicht unbedingt nur aufs Alte Testament, wo man immer wieder mal ins Schlucken kommt. Ihr kennt ja die Geschichte von Hananias und Sapphira aus der Apostelgeschichte 5. Ein Tod von einem Ehepaar wegen Untreue und einer Lüge. Warum hat das gepasst? Da denken wir ja oft auch mal, oh, das war aber hart. Und überlegen mal unser eigenes Leben, unsere eigenen Gedanken, unser eigenes Sprechen. Warum ist das bei denen gleich tödlich geendet? Oder Apostelgeschichte 12. Der Herodes tötet den Jakobus mit dem Schwert und keine 3 Verse später wird Petrus spektakulär aus dem Gefängnis befreit. Führungen von unserem gnädigen Gott, sage ich da. Weil wir haben gehört, Gott ist ein Gott der Gnade. Aber das kann eben sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Jesus selbst, das liest man in Lukas 13, ordnet auch einmal 2 sehr prekäre Situationen ein. Da wird beschrieben, dass Pilatus hatte Blut von Galiläern mit ihren Schlachtopfern vermischt. Und im gleichen Abschnitt, und es wurden 18 Menschen vom umfallenden Turm in Siloa erschlagen. Jesus sagt auf die Warum-Frage, meint ihr, dass diese vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldiger waren oder Schuldner waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Es ist wiederum so ein drastisches Zeichen geschehen, um zu zeigen, wie ernsthaft Gott die Beziehung zu seinem Volk ist. Und Jesus spricht dann weiter und bringt ein Gleichnis. Und er bringt die Situation in den Zusammenhang mit dem gesamten Volk Israel. Das Gleichnis vom Feigenbaum, das Bild für Israel, der keine Frucht bringt, obwohl 3 Jahre bearbeitet wurde. Jesus hatte 3 Jahre seinem Volk gepredigt und es hatte eben so gut wie keine Frucht gebracht, so wie dieser Feigenbaum im Gleichnis. Und es geht ja im Gleichnis darum, hau den Feigenbaum ab, entferne den aus deinem Garten, der zieht nur unnötig Kraft. Und der Weingärtner, Jesus selbst, bittet um Gnade und Aufschub für das Gericht. Und wie wir wissen, hat Gott die Bitte erstmal für sein Volk auch erhört, zu der Zeit damals. Also, Jesus selbst ordnet ein und auch der Paulus gibt sich Mühe, diese Situationen einzuordnen. Und er schreibt im Korintherbrief, im 1. Korinther 10, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, also er zieht das jetzt auch rein in die Gemeinde, dass wir nicht von bösen Dingen gelüsten, gleich wie auch jene Gelüsteten. Werdet nicht Götzendiener wie einige von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen, zu trinken und sie standen auf zu spielen. Eine Begebenheit im Zusammenhang mit dem goldenen Kalb. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von Schlangen umgebracht wurden. Der Christus, damals schon für Israel, da in der Zeit 4. Mose 21, Vers 5, hier habe ich es, das Volk Israel, Mord gegen Gott mit der Frage, warum habt ihr uns aus Ägypten rausgenommen? Und die feurigen Schlangen waren damals das Ergebnis. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von den Verderber umgebracht wurden. Israel murrt gegen Gott und das Gericht auf die ganze Generation kommt, das erhoffte Land oder das zugesagte Land eben nicht mehr zu sehen. Und er schreibt dann im Vers 11, fasst er das zusammen, alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Die Lebensschicksale, welche uns in der Bibel berichtet werden, haben den Sinn, uns zu ermahnen. Aus Gnade zu uns sind Dinge geschehen, an welchen wir sehen, wie heilig Gott ist, wie wichtig Gott ein aufrichtiges Herz ist und wie ungeheuer groß der Abstand zwischen Gott und Menschen durch die Sünde ist, wie teuer für Gott die Gnade in der Gabe seines Sohnes ist. Zwei bekannte Namen, Martin Luther und Bonhoeffer, haben sich ja mit dieser Frage der Gnade Gottes sehr stark befasst und sie haben das über lange, lange Zeit umgetrieben und mit dieser Frage gerungen. Bonhoeffer schrieb ja ein Buch, Die teure Gnade, und da gibt es zwei kurze Sätze. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist, Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott seinen Sohn nicht zu teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Teure Gnade ist Menschwerdung Gottes. Also in Jesus Christus endet eigentlich oder kommt es zum Höhepunkt die Gnade, die unser Gott ist. Jesus ist die personifizierte Gnade. Da könnte man sicher noch viel drüber sagen. Ich möchte jetzt im zweiten Punkt dann drauf gehen, warum jetzt ist es so besonders auch für uns, diese Gnade geschenkt bekommen zu haben. Also zuerst dachte ich, ich muss ein paar Sachen dazu sagen, warum das so wesenhaft und grundsätzlich ist, aus Gnade berufen zu sein. Also ich möchte hier den Punkt setzen und aus meiner Sicht behaupten, dass wir, die wir uns zur Gemeinde halten, uns nicht aus eigener Überlegung und nicht innerhalb eines freien Willens zum Stand der Kindschaft entschieden haben. Das hört man ja des Öfteren von Gläubigen und manchmal auch irgendwie mit einem gewissen Unterton des Stolzes. Vielmehr reflektiere ich selber meine eigene Bekehrung als ein zustimmendes Ja-Sagen zu einem mir von Gott gemachten Gnadenangebot. Zu diesem Zeitpunkt hatte Gott in mir schon die Anzahlung seines Heiligen Geistes gegeben und eine Neuzeugung in mir vollbracht. Er hat damals schon durch seinen Geist etwas seiner Göttlichkeit in mir eingepflanzt. Irgendwo einen Schatz, wie er das an anderer Stelle beschreibt, in einem tönernen Gefäß, in einem unvollkommenen, sündigen Menschen. Der aber bezeugt hat oder dazu geführt hat, dass ich erkannt habe, dass ich schuldig bin, dass ich nicht vor Gott bestehen kann und dass ich diese Gnade seines Sohnes, diese Gnadengabe benötige. Und dazu habe ich damals Ja gesagt. Eine Werksleistung meinerseits war die Bekehrung auf jeden Fall nicht. Allein wenn ich daran denke, wie viele tolle gläubige Menschen er mir bis dahin in den Weg gestellt hat und wie meine Lebensführung bis dahin geführt wurde. Ich will dazu auch einige Stellen aus seinem Wort nennen und damit ausdrücken, was ich eigentlich über diesen Stand der Sohnschaft Gottes und die Zugehörigkeit zum Leib des Christus empfinde. Das ist eine ganz kleine Auswahl bloß. Also ich habe in der Vorbereitung in kürzester Zeit über 30 Stellen gehabt, wo eigentlich genau das ausdrückt, was ich empfinde und was ich dazu sagen, wie ich das auch selber gerne ausdrücke. Also wir sind Kinder, allein aus Gnade, aufgrund seines Willens, bereits vor Anbeginn der Zeit, im Sinne von Erstlinge und als Teil des sich weltweit bildenden Christusleib, aus Haupt und Gliedern, in den bin ich reinberufen worden. Die Verse sind Teile aus dem Evangelium, welches dem Paulus durch direkte Offenbarung von Christus gegeben wurde. Im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also der Geist Gottes, den damals als kleiner Funken in mir reingepflanzt war, hat irgendwann in mir die Überzeugung gebracht, ich bin ein Kind Gottes, ich darf das annehmen, was Jesus für mich getan hat. Epheser 1, müsste man komplett lesen, aber ich lese nur wenige Verse. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Jesus Christus. Denn in ihm, in Christus, hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen in Liebe. Er hat uns zuvorher bestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das war seine Idee. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Vers 11, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorher bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Es geht weiter in Epheser 2, Vers 4. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren von den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Also wir haben dazu nichts beigetragen und wir können uns darauf auch nichts einbilden. An die Thessalonicher schreibt er, wir aber müssen Gott allezeit für euch danken vom Herrn, geliebte Brüder und Schwestern, dass Gott euch als Erstlinge erwählt hat zur Seligkeit in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit. Gott hat Erstlinge auserwählt, damit weitere folgen können. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er auch berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Und im Korintherbrief: Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen. Also er hat schon immer, wie beim Volk Israel, ein Faible für die Schwachen und für die aus weltlicher, menschlicher Sicht eher Benachteiligten. An denen kann er sich und seine Gnade besonders zeigen. Paulus schreibt über sich selber auch: Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert hat und durch seine Gnade berufen hat. Also er weiß von sich selber auch, er war von jeher dazu bestimmt, in Gottes Gedanken diesen Job, diese Aufgabe zu bekommen, eben aus der Gnade Gottes heraus. Zu Timotheus sagt er mal: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und weiter zu Timotheus: Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist, in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Als solche Berufene sind wir eben Teil seiner Gemeinde, die er ja Ekklesia nennt, also die Gruppe der Herausgerufenen. Als solche spricht Paulus uns auch immer wieder an. Und jetzt im letzten Punkt geht es mir noch darum: Was bedeutet jetzt dieser Zuspruch für euch? Was ist die Wichtigkeit des Zuspruchs Gnade euch und Frieden? In der Vorbereitung bin ich nämlich da auch über den Timotheusbrief, über eine Aussage an den Timotheus gestolpert. Zudem sagt er im 2. Timotheus 2, Vers 1: Du nun, mein Kind, erstarke in der Gnade, die in Jesus Christus ist. Mich hat vor allem gekitzelt dieser Ausdruck: Erstarke in der Gnade. Wer ist dieser Timotheus und was wissen wir über ihn? Vielleicht in aller Kürze. Nach Zeugnis aus 2. Timotheus 1, Vers 5 ist er zumindest zur Hälfte aus einem gläubigen Elternhaus. Das macht ihn mir besonders sympathisch, so würde ich mich auch bezeichnen. Die eine Hälfte, meine Mutter, war eine gläubige Frau. Die war sicher ein sehr wesentlicher Schatz und eine sehr wesentliche Hilfe für meine Entwicklung. Da bin ich irgendwo mit dem Timotheus gemeinsam. 2. Timotheus 1, Vers 5: Timotheus hatte inzwischen einen eigenen, festen, ungeheuchelten Glauben. In der Apostelgeschichte 16, Vers 1 lesen wir, dass Timotheus von Paulus ins Team berufen wurde, in sein Team. Paulus war irgendwo sein Mentor, ein ganzes Stück weit als Glaubensvorbild und als Lehrer. Im 1. Timotheus 4 und 2. Timotheus 1 kann man darauf kommen, dass der Timotheus vielleicht eher ein ängstlicher, zurückhaltender Charakter war. Er vernachlässigt die ihm übergebenen Gnadengaben. Mit Handauflegung wurde ihm schon was zugesprochen, wo Paulus ihn wieder daran erinnern muss: Vernachlässige die bitte nicht, bleib da dran. Und Paulus muss ihn auch ermahnen: Wir haben keinen Geist der Furcht bekommen, wir haben einen Geist der Liebe, der Kraft und so weiter, Besonnenheit bekommen. 1. Timotheus 4, ja, kommt raus: Ja, lass dir jetzt wegen deiner Jugend und wegen deinem noch jung sein, von niemandem reinreden. Also du bist auch heute schon ein wichtiges Werkzeug innerhalb dieses Teams und innerhalb Gottes Gemeinde für diesen großen Dienst, für den Gott ja sie berufen hat. Dann im 1. Timotheus 5 geht raus: Timotheus litt unter Schwächen und Problemen mit dem Magen, trinkt ein bisschen mehr Wein, gibt der Tipp, dass dein Magen sauberer oder irgendwo, dass es dir besser geht. Da gibt es zwei Stellen, an denen Paulus ihn so ein bisschen ermuntert, dass er eben an diesen Schwächen, da könnte man Dinge dafür tun. Also nach so menschlichen Parametern, wenn man ihn jetzt so einschätzt, vielleicht so ein bisschen Gegenpol auch zu dem Paulus, der ja uns so als relativ so ein Alpha-Tier irgendwo oftmals rüberkommt, war der Timotheus eher ein menschlich gesehen ein bisschen schwächerer Mensch, der über natürliche Begrenzungen und Defizite verfügt hat. Aber es kommt eben raus, das ist für Gott gar kein Problem. Das ist sogar eigentlich eher die Chance. Also Paulus schreibt zu ihm, erstarke durch die Gnade. Und wenn man sich diesen Vers eben anschaut, diesen Zuspruch, der da kommt, dann ist der zum einen vom Griechischen her in der Verbform so geschrieben, dass es ist ein anhaltender Prozess, das ist nicht, macht es heute und dann ist es vollzogen, sondern das ist so ein Werden und ein Weitergehen und ein fortwährender Prozess, irgendwie anhaltend, und es geschieht eben nicht heute, sondern das geschieht in deinem ganzen Leben. Erstarke durch die Gnade. Dann ist es irgendwo ja auch im Passiv geschrieben, lass dich stark machen. Ich kann das gar nicht aktiv tun, aber ich soll das an mir geschehen lassen. Dazu darf ich Gott eben meine leeren Hände hinhalten und darf sie von ihm füllen lassen. Da war sicher der Timotheus in einer besseren Ausgangslage als der Paulus, der eben schon ein sehr starker Typ war. Und dann geschieht es, oder wird es auch gesprochen, in dem Imperativ eben als Befehl. Paulus, eben stellvertretend für Christus, spricht es zu und spricht es wahrscheinlich auch uns zu. Lass dich doch immer wieder weiterführend stark machen durch die Gnade, die in Jesus Christus ist. Es geht für uns darum, nach dem Vorbild des Timotheus und der Lehre des Paulus, die Gnade betreffend, geistlich starke und widerstandsfähige Menschen zu werden. Mitten für uns besonders in den endzeitlichen Wirren und in einer Gesellschaft mit zunehmender Gottlosigkeit. Dann, wenn wir die Kraft nicht in uns selbst, sondern in Gott suchen, können wir zunehmend erstarken. Wir können uns verwandeln in das Bild des Christus. Nicht unsere Schwäche ist das Problem, sondern der Selbermachen-Modus in uns. Viele Dinge in unserem Leben, die uns menschlich schwächen, Krankheit, Not, Probleme, sind oftmals Dinge, die Gott in uns hineinlässt und zulässt, damit wir dahin kommen, Gottes Gnadengabe sich entfalten zu lassen in uns. Wir sehen das ja beim Paulus. Der Paulus als so starker Mensch schreibt ja dann im Korintherbrief mal, dass er einen Stachel ins Fleisch gegeben bekommen hat. Irgendeine Krankheit, irgendwas ist ihm passiert. Er beschreibt es irgendwo, der Engel Satans, der ihn schlug, so bezeichnet er es manchmal. Er schreibt auch, dass er dreimal um Heilung gebeten hat. Und das ist ja erstmal gut, glaube ich, und eine richtige Reaktion. Aber er ist eben nicht gesund gemacht worden und nicht heil gemacht worden, sondern er hat von Gott die Antwort bekommen, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Also das war ja dann die Antwort, die Gott ihm gegeben hat auf die Frage, ich muss doch der starke Typ bleiben, ich muss doch der Gesunde sein, der in diesem Dienst für dich unterwegs ist. Also ich sehe es irgendwo schon auch, die Gefahr, besonders bei Paulus und bei Typen wie dem Paulus, ist eben, dass vieles aus eigener Kraft geschehen soll, vieles aus eigenem Wollen vollbracht werden soll. Und offensichtlich braucht es ein starkes Gegengewicht, damit der drohende Hochmut nicht zur Gefahr für das geistliche Leben wird. Und Paulus antwortet ja dann auch auf diesen Satz, dann will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Dann kann ich um Christi willen mit Verfolgung, Nöten, Bedrängnis, Krankheit umgehen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Auch hier wieder der Bezug zu Gottes Gnade. Eigentlich ein bisschen unlogisch, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Aber Gottes Gedanken sind eben so viel höher als unsere Gedanken und erstmal entgegen der menschlichen Logik. Unser eigener umtreibender Wille darf je länger, je mehr in Gottes Willen zur Ruhe kommen. Das ist das geistliche Wachstum und die Verwandlung in das Bild des Christus. Jesus konnte zum Schluss sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Ich habe mir dann auch gefragt, ist das der Sinn auch des Älterwerdens, das Nachlassen der eigenen Kraft, dass der tönernde Krug mehr und mehr Risse bekommt, dass eben das äußere Bild, unser Bild mehr und mehr abfällt und ja, Risse bekommt, wenn der Aktionsradius kleiner wird, Abhängigkeit von Unterstützung größer wird. Wir sehen das an unseren Eltern vielleicht noch deutlicher, wie an uns selber schon, dass dieses Älterwerden aus Gottes Sicht der Feinschliff ist auf die Begegnung mit dem erhöhten Herrn. Meine Schwäche gibt Raum für seine Stärke. Das war das, was ich euch mitgeben wollte und wünsche euch die Gnade unseres Herrn Jesus. Amen.